Hi ihr Lieben, einen schönen Sabbat euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Wem ist auch ein bisschen warm? Einmal melden, bitte. Einmal melden, wem warm ist? Ja? Wem ist denn kalt? Ich hatte heute Vormittag in einer Gemeinde eine Schwester aus Brasilien. Dann habe ich so aus Spaß gesagt, ihr ist wahrscheinlich kalt heute, oder? Wobei, spannender Hinweis, einfach so ganz am Rande jetzt. In Brasilien jetzt gerade ist es kälter als hier, weil Winter ist. Ja? Cheyenne ist ja gerade in Brasilien, ne? Sagt sie. Ja, auf jeden Fall kälter als heute hier, ne? Das heißt, wir genießen das. Ich denke zurück an die vielen Wochen, wo es ständig geregnet hatte oder es kalt war im Winter. Dann sehnt man sich zurück an Momente wie diese. Und jetzt, wo es so heiß ist, denkt man zurück an damals, als es noch so kühl war. Also an sich kann man, was das Thema Wetter angeht, nicht gewinnen. Es sei denn, man würde es jetzt einfach genießen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und ich euch so lange quälen kann und einheizen kann mit der Predigt, dass euch noch wärmer wird. Gibt es Predigtthemen, von denen ihr sagt, das ist eigentlich tabu? Darüber sollte man nicht predigen. Gibt es so Tabuthemen in der Predigt? Sollte nicht sein? Okay. Ein Vorschlag von jemandem? Was wären so Themen, von denen ihr sagen würdet, ah, das hat in der Gemeinde nicht so viel verloren? Weil genau darüber werde ich jetzt predigen. Ja, also es gibt viele Leute, die so der Auffassung sind, dass es sehr heikel sein kann, wenn man über Geld spricht. Jetzt haben wir Geburtstagskinder hier. Die hatten ja Geburtstag, die hätten sich ein bisschen Geld gewünscht, oder? Und jeder wünscht sich ein bisschen was, etwas im Leben. Gerade wenn es um Geld geht in der Gemeinde, kann das heikel sein. Ich will nicht sagen, vielleicht direkt Tabuthema, aber vielleicht auch ein Thema, das mit vielen Missverständnissen verbunden sein kann. Deswegen werde ich so eines meiner Grundprinzipien im Predigen brechen. Es wird heute mehrere Bibeltexte geben. Sonst versuche ich das ja immer an einem Bibeltext aufzumachen, das Thema. Aber tatsächlich ist es schwer, über ein Thema zu reden, wie Geld, und dann nur einen Bibeltext zu haben. Ja, und gleichzeitig haben wir kein Seminar, wo wir jetzt über 500.000 Bibeltextstellen sprechen können. Hört ihr die Kritik raus? Kommt zum Bibelkreis. Da wäre der perfekte Rahmen, um über sowas zu sprechen und das zu vertiefen und zu verinnerlichen. Wir wollen heute ein bisschen über Geld sprechen. Und jetzt mache ich eine Klammer auf. In den nächsten paar Minuten bin ich sarkastisch, na, und mache Folgenden. Das heißt, ich meine das nicht ernst, okay? Ich hatte einen Traum. In dem Traum habe ich gesehen, dass Gott mir gesagt hat, Arthur, damit du das Evangelium besser verkündigen kannst, habe ich für dich vorgesehen, dass du ein Lamborghini fährst. Ein Lamborghini für dich, fürs Predigen. Und deswegen sage ich euch jetzt, liebe Geschwister, ihr habt das ja gehört, Gott hat mir ja gezeigt, ich soll ein Lamborghini fahren, damit ich das Evangelium besser verkündigen kann. Das schnelle Auto, das schnelle, tolle Auto, ne? Ja, egal welches Auto du jetzt im Kopf hast, es ist besser. Ja, ja. Und ja, jetzt kommt mein Aufruf an euch. Liebe Geschwister, wenn ihr die Mission unterstützt, wenn ihr Jesus liebt, dann spendet doch Geld dafür, damit die Vision Gottes wahr werden kann, damit sich das Evangelium in dieser Welt weiter verbreiten kann. Klammer zu. Ja, das war jetzt Klammer auf, Klammer zu, ja? Fühlt sich das komisch an? Fühlt sich schon komisch an, ne? Zur Wahrheit gehört, Stand 2026 gibt es etliche Prediger, die auf der Kanzel stehen und so etwas erzählen. Die uns sagen, liebe Geschwister, Gott hat mir gezeigt in einer Vision des Nachts, ich brauche einen Privatjet, damit ich über die ganze Erde fliegen kann, um das Evangelium zu verkündigen. Aber der bezahlt sich nicht von alleine. Wenn du ein Herz für Gott hast, dann spende doch der Sache Gottes. Und Gott wird es dir vergnügen, Gott wird es dir vergelten. Weil wenn du für Gott etwas gibst, dann ist das wie ein Same. Und der Same wird sich vermehren und dann wirst auch du reich sein. Weil Gott dir vielfältig zurückgibt. Es gibt so einen Oberbegriff dafür. Diesen Oberbegriff nennt man Wohlstandsevangelium. Der Grundgedanke dahinter ist, wenn du etwas spendest, wenn du etwas gibst, dann kann Gott daraus etwas machen und es vervielfältigen. Und der einzige Grund, warum du arm bist, ist, weil du zu geizig bist. Mal ganz plump gesagt. Ich mach mal weiter. Also, das ist der plumpe Gedanke. Na? Wie verhält es sich in der Bibel? Welche Haltung wünscht sich Jesus von seinen Kindern? Und das, was Gott im Blick hat, geht weit über Geld hinaus. Es gibt etliche Stellen, die wir uns gleich anschauen werden, und ich möchte biblisch jetzt mit folgendem Gleichnis anfangen. Jesus erzählt in Markus Kapitel 12 in Vers 41 eine Begebenheit, die uns mitnimmt in die Sicht Gottes, die uns deutlich macht, wie Gott in Sachen Geld denkt. Markus, Evangelium, Kapitel 12 und dort ab Vers 21. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Jesus setzt sich an die Straße und beobachtet. Er schaut, was die Leute so machen, und er sieht, wie die Leute vorbeigehen und Geld in einen Opferkasten legen. Und die reichen Leute nehmen ganz viel Geld und schmeißen es da rein. Vermutlich, und da spekuliere ich jetzt, gehen die dann nach Hause, klopfen sich auf die Schulter und erzählen sich, was sie für tolle Menschen sind. Weil sie ja der Kirche so viel Geld gespendet haben. Also der Synagoge so viel Geld gespendet haben. Und dann sieht Jesus diese eine Frau, die gar nicht so viel hat. Und das, was Jesus dann am Ende in Vers 44 sagt, die Frau gab von dem Letzten, das sie hatte. Und das war wenig. Aber sie hat von allem gegeben, was sie hatte. Und deswegen war es viel, viel mehr. Weil es sie viel mehr gekostet hat als die anderen. Jesus sagt, die reichen Leute haben von ihrem Überfluss gegeben. Es hat sie nicht wirklich etwas gekostet. Weil am Ende, nachdem sie all das Geld weggegeben hatten, war noch genug Geld übrig. Sie wussten noch, wie sie die Stromrechnung bezahlen. Sie wussten noch, wie sie was zu essen holen. Das war alles kein Problem. Aber für diese arme Frau, die ihr letztes Hab und Gut da reingestellt hat. Jesus betont, dass wenig sehr viel sein kann, weil es um die Haltung geht. Diese Frau war bereit, von dem Letzten, das sie hatte, Gott zurückzugeben. Und das macht mir schon mal deutlich, dass dieses Vergleichen auf den Tisch legen, Quantität für Gott gar nicht so wichtig ist. Für Gott ist nicht wichtig, ob du 1 Euro in die Gabenkassen reinlegst oder 10 Euro oder 100 Euro oder 1000. Für Gott ist wichtig, warum du das machst. Und es gibt etliche Grundprinzipien, die wir gleich erörtern werden, die uns helfen werden, eine Haltung zu leben, wie Gott sie hat. Ich will es veranschaulichen mit einer Trickfilmfigur. In Walt Disney gibt es Donald Duck. Und Donald Duck, sagt der Name euch was? Diese Ente, ne? Der hat ja Kinder, Tick, Trick und Track. Und dann gibt's noch diesen reichen Onkel. Dagobert Duck, ne? Kennt ihr den? Ja? Wie wird der so dargestellt, dieser Dagobert Duck, ne? Der ist ja so reich, dass alle seine Geldspeicher überfüllt sind. Aber Geld hat er irgendwie nicht, ne? Also ausgeben tut er das nicht. Knauserig ist er. Und hat für nichts Geld. Macht nichts mit diesem Geld. Lässt es liegen. Er hat so viel und er macht so wenig mit dem Geld. Es ist so dieses Festhalten an diesen falschen Sicherheiten, die uns Geld geben könnte, wenn wir viel davon haben. Ähnlich wie bei dem reichen Jüngling, wo Jesus ihn auffordert, sein Hab und Gut wegzugeben, um es den Armen zu spenden und Jesus nachzufolgen. Er hatte viel und das fiel ihm schwer und er war nicht bereit. Er wollte das nicht loslassen. Die Haltung, die Menschen haben können, die sehr viel haben, ist, es zu horten, es festzuhalten, für sich zu behalten. Man denkt ja meistens, ich habe mir das erarbeitet, ne? Ich gehe jeden Tag 8 bis 12 Stunden arbeiten, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet, ich habe das verdient, so, das ist jetzt meins, das gehört mir. Und diese grobe, harte Haltung des Festhaltens, des für sich Behaltens, stoppt einen Kreislauf, den Gott in Bewegung gebracht hat. Nämlich von Geben und Nehmen. Dort, wo wir Dinge zurückhalten, um unsere eigenen Interessen willen, stoppen wir einen Zirkel, einen Zyklus, der anderen Menschen zum Segen werden sollte. Weil wir plötzlich der Auffassung sind, der Segen, der gehört mir, der ist für mich. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text lesen im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Jakobus Kapitel 1, Vers 17 ist die Erinnerung an dich. Dass alles, was du heute hast, nicht dir gehört. Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Der Umstand, dass du und ich in Deutschland leben, in diesem Jahr 2026, haben nicht wir zu verschulden. Nicht du hast was dafür getan, dass dein Kühlschrank heute voll ist, dass du einen Platz zum Schlafen hast. Es ist eine Gabe, die von oben kommt. Und es gibt so viel mehr Gaben als reine finanzielle Mittel, die Gott uns schenken möchte. Aber oft sind wir bei Segen irgendwie fokussiert auf das eine, was wir dann auf Papierform haben oder Münzform. Segen ist so viel mehr und alles hat seine Wurzel bei Gott. Ich möchte mit euch sogar einen alttestamentlichen Text lesen. In 5. Mose Kapitel 8, Vers 18, weil wir ja oft der Auffassung sind, ich habe hart gearbeitet, ich habe mir das verdient, verarbeitet. Aber gerade in 5. Mose 8, Vers 18 entdecken wir ein Prinzip oder eine Wahrheit, die das gerade rückt. 5. Mose 8, Vers 18. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wer gibt dir Kraft, deinen Reichtum zu erwerben? Woher hast du für die Fertigkeiten, die Fähigkeiten zu arbeiten, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Jetzt ist es so, aus biblischer Perspektive hat Gott Anspruch auf 100% deines Lebens. Gott hat Anspruch auf alles in deinem Leben, auch auf dein Bankkonto. Aber das ist uns nicht immer klar, weil wir denken, ich habe ja gearbeitet, ich bin ja 8 Stunden unterwegs gewesen. Ich habe Mühe und nervige Kollegen ertragen, damit ich mein Gehalt bekomme. Ich habe das jetzt verdient, ist meins. Dabei sind wir so im Tagesgeschäft drin, dass wir vergessen, wer uns dazu befähigt hat. Das ist der Vater im Himmel, das ist Gott. Gott gibt dir die Fähigkeit zu arbeiten, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Du gehörst nicht dir. Gott ist Geld ja gar nicht so wichtig. Ja, in der Bibel, da werden wir gleich nochmal dazu kommen, gibt es ein Prinzip, das sich der Zehnte nennt. Ihr werdet das kennen, ihr habt davon gehört. Der Zehnte, das ist ein biblisches Prinzip. Gott ist Geld wichtig, ne? Oder Eigentum. Ja? Er will ein Stück davon zurückhaben. Aber was will er mehr? Will er dein Geld oder deine Zeit? Es gibt 7 Tage in der Woche. Gott will 1 Tag. Das ist 1/7. Was ist mehr, 1/7 oder 1/10? Was ist Gott wichtiger, Zeit oder Geld? Gott ist Zeit mit dir wichtig. Gott ist nicht so geldfokussiert, weil ihm gehört sowieso alles. Wenn er dich und mich also auffordert, etwas zurückzugeben, warum macht er das? Er will unseren eigenen Sorgen und Befürchtungen entgegenwirken. Er will dir zeigen, dass wenn du etwas abgibst, es dir trotzdem gut geht, weil er für dich sorgen wird und du keine Angst haben musst. Gott möchte deine Zeit. Gott möchte ein Stück von deinem Geld zurückhaben. Am Ende gehört Gott sowieso alles. Um das zu unterstreichen, lesen wir mal Psalm 24, Vers 1. Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Wem gehört die Erde? Dem Herrn. Alles gehört dem Herrn. Und Gott hat sich ein Instrument überlegt, bei dem wir üben können, Dinge loszulassen, wegzugeben, damit sich unser Herz nicht daran bindet. Gott möchte den Zehnten haben. Ein Zehnten dessen, was wir haben. Wir lesen das in verschiedenen Textpassagen. Lasst uns mit der ersten anfangen. Wenn es zu schnell ist, ich kann auch ein bisschen langsamer. Ja? In 3. Mose, Kapitel 27, Vers 30. Ich muss jetzt selber aufschlagen. 3. Mose, Kapitel 27, Vers 30. Hier heißt es in der Bibel, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Bei dem Zehnten sagt die Bibel, der Zehnte ist heilig. Der Zehnte gehört Gott. Da spielt Gott auch nicht und verwendet keine wässrigen Worte. Es ist sein Eigentum, den er sich zurückfordert. Von dir und von mir. Der Zehnte. Es gehört ihm. Aber es gibt keine klarere Passage als in Micha. Micha Kapitel 3. Es ist der Knackpunkt, der Knackbibeltext zum Zehnten. Es tut mir leid. Ich meine Maleachi. Alles fängt mit M an. Maleachi, Kapitel 3. Und ich möchte mit euch gemeinsam die Verse 6 bis 10 lesen. Und ich möchte, dass diese Texte, dass ihr die erstmal auf euch wirken lasst. Maleachi, Kapitel 3, die Verse 6 bis 10. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Harte Worte von Seiten Gottes. Wir haben in 3. Mose gelesen, Gott fordert den Zehnten ein. Er sagt an vielen Stellen, wenn ihr meine Bestimmungen achtet, dann wird es euch gut gehen. Jetzt lesen wir aber in Maleachi 3, dass es nicht der Fall war, dass sich das Volk geweigert hatte, Gott zu geben, was ihm gehört, und er nennt es beim Namen und sagt, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Ihr habt mich bestohlen, sagt Gott. zu den Israeliten. Und sie fragen noch, worin haben wir dich denn bestohlen? Und seine Antwort, in den Zehnten und den Opfergaben. So ernst ist Gott die Lage, dass er sie erinnert und sie auffordert, denkt an den Zehnten. Was ist passiert? Wenn der Zehnte nicht abfließt, entwickelt sich über Zeit eine Generation von Menschen, die immer hartherziger wird, die immer ungerechter gegenüber den Schwachen in der Gesellschaft wird. Und wie oft lesen wir in den Propheten, dass Gott sein Volk zurechtweist, weil die Armen und die Witwen leiden und die Kinder leiden, weil Ungerechtigkeit Überhand nimmt, weil die Menschen hartherzig werden. Und Gott will, dass sich diese Hartherzigkeit gar nicht erst bildet, dass wir geben, dass wir nicht festhalten an den Sachen, die uns am Herzen liegen. Nur Gott sollte uns am Herzen liegen. Vers 10 in Maleachi 3 sticht deswegen heraus, weil es, soweit mir bekannt, die einzige Bibelstelle ist, bei der Gott uns auffordert, ihn zu prüfen. Prüft mich. Und damit will er unserer Angst entgegenwirken. Die größten Sorgen, die wir haben, ist, wird mein Leben denn gelingen, wenn ich so große Mengen wieder abgeben muss? Vor allem, wenn ich gar nicht so viel habe, ist ein zehnten Teil riesig. Gott sagt, prüf mich. Manchmal wundern wir uns, warum wir so wenig Erfahrung mit Gott machen, sind aber nicht bereit, das Risiko auf uns zu nehmen und Gott zu prüfen. Hier haben wir eine direkte Einladung Gottes, prüf mich. Gib deinen Zehnten. Warum ist es heikel, in der Gemeinde über den Zehnten zu sprechen? Was bedeutet das jetzt, wenn Leute in der Gemeinde sagen, ja, ich kann nicht oder ich möchte nicht? Das ist ja die Implikation, ne? Kann die Gemeinde kontrollieren, wer wann wo was zahlt? Schwierig. Es gibt etliche, und deswegen hatte ich ja auch zu Beginn eingeleitet, etliche Pastoren, die mit dem Verständnis des Wohlstandsevangeliums versuchen, Leute zu animieren, mehr zu geben. Dagegen würde ja prinzipiell gar nichts dagegen sprechen. Leute zu ermutigen, diesen Weg mit Gott zu gehen. Aber am Ende des Tages sollten Menschen nicht unter Druck gesetzt werden, weil alles, was wir geben, freiwillig gegeben werden muss. Und somit müssen wir uns immer selber überprüfen. Bin ich ein Mensch, der gerne gibt? Oder bin ich ein Mensch, der gerne für sich behält? Das wird niemand für dich beantworten. Leute, die das für dich beantworten, haben eigentlich gar kein Anrecht darauf. Das muss man für sich selbst prüfen. Welch ein Mensch will ich denn sein? Will ich ein Mensch sein wie Jesus, der gerne gibt? Oder bin ich ein Mensch, der Sachen gerne für sich behält? Wenn wir auf Jesus blicken, wenn wir auf Gott im Himmel blicken, wie ist Gott? Gott ist jemand, der gerne gibt. Er ist derjenige, der uns Leben geschenkt hat, der uns befähigt, der uns alle Fertigkeiten schenkt, damit wir unser Leben gestalten können. Gott ist jemand, der gibt. Ultimativ zeigt es sich ja darin, dass er Jesus gesandt hat. In Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gibt. Jesus gibt sein Leben. Jesus hat ja selber gesagt, niemand kann mir mein Leben wegnehmen. Ich gebe mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich gebe es für euch. Jesus ist bereit, Opfer einzugehen. Jesus ist bereit, etwas abzugeben. Und weil Gott gibt, will er, dass du ein Mensch bist, der auch gibt. Der nicht festhält an falschen Sicherheiten. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text in 2. Korinther Kapitel 9 lesen. Ich weiß, es sind viele Bibeltextstellen, aber das wird so vorerst die letzte Bibeltextstelle sein. 2. Korinther Kapitel 9, die Verse 6 bis 10. Das aber bedenkt, Wer kläglich sät, der wird auch kärglich. Okay, nochmal von vorne. Das aber bedenkt. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Arm gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Hier haben wir dieses Bild wieder von der Saat, die in anderen Stellen verwendet werden, um zu zeigen, wer sät, der wird die Saat aufgehen und dann wirst du dadurch gesegnet. Im Umkehrschluss, wer Geld gibt, wird selber reich werden. Aber das ist im Text ja gar nicht gemeint. In dem Text geht es nicht unbedingt um Geld. Aber wenn ihr jetzt zugehört habt, er erwähnt ganz klar und deutlich, wenn ich etwas gebe, dann soll ich es nicht widerwillig geben oder gezwungen worden sein. Ich muss es selber geben. Sobald mich jemand zwingt, etwas zu geben, verliert es an Wert. Weil Jesus die Haltung wichtig ist, an der er arbeiten möchte, mit dir und mit mir gemeinsam. Wir sollen geben. Es gibt diese Redewendung, ne? Geben ist seliger als nehmen. Was würdet ihr so eurer Beobachtung zufolge sagen? Sind die Menschen eher geneigt zu geben oder eher zu nehmen? Nehmen, ne? Wie war das bei Jesus? Hat Jesus lieber gegeben oder genommen? Wir merken, wir leben in einer Welt, die vom Teufel geprägt ist und nimmt. Sie nimmt sich die Dinge. Jesus ist ganz anders. Jesus gibt von sich und will freiwillig geben. Deswegen ist es beim Thema Geld immer heikel. Wenn Gemeinde über Geld spricht, kann es einen falschen Eindruck geben, nach dem Motto, Menschen müssen Geld zahlen. Ja? Überall, wo du heute hingehst, wenn du zum Fitnessstudio gehst, zahlst du Geld. Ja? Wenn du zum Bäcker gehst und Brötchen willst, musst du Geld zahlen. Ja, für alles zahlst du. Aber bei Gott ist es ja nicht wie mit einer Dienstleistung. Gott ist kein Dienstleister, den ich bezahle und dann kriege ich mein Produkt. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist derjenige, dem eh alles gehört. Der mich auffordert, ihm etwas zurückzugeben. Damit ich lerne, ich kann mich auf ihn verlassen. Die Sorge, die wir dann manchmal haben, wenn wir unseren Zehnten geben, könnte ja auch sein, dass wir dann am Ende leerer dastehen oder ärmer dastehen. Ja? Jetzt klaue ich einen Satz von einem anderen Prediger. Sein Name ist Chris Berger. Der hat damals mal folgenden Satz gesagt. Also ich kann mir selber Predigten kaum merken, aber diesen Satz habe ich mir selber gemerkt, weil er so gut war. Ja? 90% mit dem Segen Gottes sind mehr als 100% ohne den Segen Gottes. 90% mit dem Segen Gottes sind mehr als 100% ohne den Segen Gottes. Weil am Ende geht es um Gottes Reich. Und Gott ist in der Lage, uns zu bewahren. Gerade in dem Korinthertext finde ich auch gut, dass in Vers 8 Folgendes nochmal gesagt wird zur Erinnerung: Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Hier heißt es nicht, dass jeder von uns Multimillionär wird. Hier heißt es nicht, dass jeder von uns in Geld schwimmen wird. Die Verheißung ist, es wird dir gut gehen. Es wird dir gut gehen, es wird dir gut genug gehen. Was hat Jesus gesagt? Wasser und Brot ist euch gewiss. Du wirst nicht verhungern. Die Sorgen, die sich unser Gedankenapparat manchmal macht, sind real. Sie können tatsächlich bedrohlich sein. Aber Gott hat eine Verheißung, die er diesem entgegenstellt. Prüft mich, ob es dir danach nicht besser geht. Weil sobald wir in der Haltung Gottes leben und nicht mehr so festhalten sind, nicht mehr so krallen, haben wir plötzlich auch einen Blick für die anderen. Und ich denke zurück an das Gleichnis, das wir, nicht Gleichnis, die erste Textpassage, die wir gelesen haben, in Markus. Ja, diese arme Frau, die so wenig hatte und die so wenig da reingelegt hat, dass man sagen würde, schämst du dich nicht, dass du hier ein paar Cent in den Korb reinlegst? Und Jesus sagt, mit einem ganz anderen Blick, sie hat so viel mehr gegeben als alle anderen. Weil er ihr Herz gesehen hat, er hat gesehen, was es für sie bedeutet. Und all die reichen Leute, die ihr Geld da reinlegen und meinen, jetzt habe ich mir die Dienstleistung erkauft. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und entspannen, weil ich habe ja meinen Teil getan. So. Ich habe jetzt mein Geld gegeben. Ne? Die damit aber auch zeigen, Gott, ich gebe dir jetzt Geld, damit du mich in Ruhe lässt. So könnte man das ja auch deuten. Das wäre die böse Lesart. Ja? Ich habe jetzt meinen Frieden mit dir, wir haben einen Vertrag geschlossen, ich gebe dir Geld und dann habe ich meine Ruhe. Aber bei Gott funktioniert das so nicht. Gott ist Geld auch nicht wichtig. Das klingt jetzt komisch, ne? Aber Gott ist Geld ja gar nicht wichtig. Geld ist nur ein Instrument, das Gott verwendet, um uns zu zeigen, es gibt mehr. Und so lade ich dich ein, dass du bei diesem Thema das vor Gott legst. Dass Gott dir sagt, was du tun sollst. Dass Gott dir deine Hartherzigkeit bricht, aber dir vielleicht auch manchmal mehr Verstand gibt, dass du besser mit Geld umgehen kannst. Und da würden wir jetzt eine Tür öffnen, wenn es Richtung Geldmanagement geht und sagt, wie investiere ich Geld klug? Ja, muss ich mit meinem ersten Gehalt alle meine Kindheitswünsche erfüllen? Ja? Ja, ihr lacht schon ein bisschen, mir ging es ja genauso. Ja? Das hat aber mit Klugheit zu tun. Und wenn am Ende deines Monats zu wenig Geld übrig bleibt, kannst du natürlich sagen, ich habe zu wenig, ich kann keinen Zehnten zahlen, aber hätten die 30 Kaffee echt sein gemusst? So? Hätte das sein müssen? Aber dann ist an anderer Stelle für Gott nicht so viel da. Das müssen wir uns auch überlegen. Was willst du wirklich erreichen? Geld kann auf dem Weg eine Stütze sein, aber es kann auch ein Fallstrick sein. Gemeinden sollten nicht davon leben, dass sie ihre Geschwister erpressen, Geld zu zahlen, damit das Reich Gottes gebaut werden kann und der Pastor sich ein teures Auto leisten kann. Oder Privatflugzeug. Das Reich Gottes hängt von dir ab. Insoweit, dass du die Haltung hast, die auch Jesus hatte. Jesus sieht so viel mehr. Er schaut nicht auf die bloßen Zahlen. Er sieht die Momente, in denen du zögerst und sagst, ich würde gerne, aber eigentlich habe ich gerade keine Lust. Eigentlich spare ich gerade auf das und das hin und ich will das und das und deswegen kann ich das und das nicht bezahlen. Leg das vor Gott. Geld ist immer eine knifflige Sache. Als Pastor würde ich euch keine Geldanweisung machen, spendet keine Gelder gezwungenermaßen. Mach das freiwillig. Wie bringe ich diese Predigt jetzt im Abschluss? Lass uns über Gott nachdenken nochmal. Ihn in den Vordergrund stellen. Uns daran erinnern, wie er ist. Und dass er derjenige ist, der gut ist. Der Geber aller guten Gaben. An seinem Beispiel orientieren wir uns. Und er führt uns tagtäglich. Und ich wünsche dir, dass du seine Einladung in Malachi 3 wahrnimmst. Es ist das Angebot, das Gott dir macht. Zehnten ist ein schwieriges Thema. Niemand kann oder soll oder darf dich dazu zwingen. Aber Gott lädt dich ein. Und ich lade dich auch ein, Gottes Einladung zu folgen, das auszuprobieren, ob es dir danach wirklich schlechter geht oder ob Gott dich nicht doch segnet.